Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn die Zustände oft so hässlich sein müssen, dachte ich irgendwann, erzählt Lynn Hirse zum Abschluss ihrer Taz-Kolumne, dann will ich wenigstens Schönheit in die Sätze legen, mit denen ich sie beschreibe. Und zwar als Aufmerksamkeit gegenüber der Welt. Eine schöne Sprache schärft die Sinne. Das scheint überhaupt für einige Artikel aus den Feuilletons vom Mittwoch zu gelten. Offen, ungeschützt, verletzlich ist der Tonfall von den ersten Takten an. Schrill gehen die Geigen in die hohen Lagen. Da gibt es kein nach innen horchen. Der Schmerz muss raus, schreibt Friedrich Hansen im Tagesspiegel über die 9. Sinfonie Gustav Mahlers, die Simon Rattle am Montagabend mit dem London Symphony Orchestra beim Musikfest Berlin interpretiert hat. Mahler schrieb die Partitur, während er an seiner Ehekrise litt und seinen eigenen Tod kommen sah. Der Musikkritiker zeigt sich begeistert vom Berliner Konzert. Wie eine brennende, sehrende Wunde erscheint das Finale unter Simon Rattles Händen. Ein Klagegesang der vielen, dringlich, himmelwärts strebend, soghaft intensiv im kollektiven Zusammenklang. Einmal noch bäumt er sich auf, der Klangkörper, dann vergeht die Musik ins Nichts. Erschütterung im Saal, dann haltloser Jubel. Simon Strauß jubelt so gar nicht in seinem Text für die Frankfurter Allgemeine über das Mobiliar Nietzsches, das im Museum Neues Weimar ausgestellt ist. Aber der Theaterkritiker und Schriftsteller schreibt einfach derart schön, dass es auch eine Freude ist, eine eher verhaltene Ausstellungsbesprechung von ihm zu lesen. In Weimar lebte Friedrich Nietzsche als kraftloser Organismus. Sein Geist hatte ihn verlassen. Er dachte nicht mehr, er fühlte nur noch, ruft uns Strauß in Erinnerung. Und außerdem, dass Nietzsches Schwester die Möbel schon mit dem Ziel kaufte, dass sie nach dem Tod ihres Bruders als Devotionalien verehrt würden. Die Möbel befänden sich in teils desolatem Zustand und seien kunstgeschichtlich wertlos. In gewisser Weise manifestiert die Ausstellung so die Ratlosigkeit einer Zeit, die mit dem mythischen Denker Nietzsche nichts mehr anzufangen weiß, schreibt Simon Strauß weiter in der FAZ. Allerdings gibt er zu, sich vorgestellt zu haben, wie Nietzsches Hand über diese Lehne geglitten, wie sein Fuß an jenen Standspiegel gestoßen ist. Die Aura des Originals ist eben selbst mit shabby chic nicht tot zu kriegen. In seinem Kriegstagebuch aus Kharkiv für die Neuzürcher Zeitung gibt Sergei Gerassimow ein Zitat wieder, das im Internet kursiere und fälschlicherweise George Orwell zugeschrieben werde. Ein geistig gesunder Mensch strebt nicht nach Macht und deshalb gehört die Macht immer den Verrückten. Das sei eine maßlose Übertreibung, schreibt Gerassimow, denn nur manchmal gehöre die Macht den Verrückten, wie nun Putin. Dann schildert der Autor die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken. Ich küsse meine Frau, und derweil lässt ein Machtbesessener neue, mit Sprengstoff beladene Lastwagen vor 4 Blöcke des Kernkraftwerks Saporischschja platzieren. Da lieber ganz schnell eine Prise Humor. In seiner Kolumne für die Welt schreibt Hans Zippert noch wahrheitsgemäß, die Regierung wolle auf ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg ein Entbürokratisierungsgesetz voranbringen, um dann seiner satirischen Fantasie freien Lauf zu lassen. Die 988-seitige Vorlage wird 3-mal laut verlesen, muss dann von jedem Regierungsmitglied 4-mal abgestempelt, 5-mal unterschrieben und in 4-facher Ausfertigung in eine rote, barrierefreie Umlaufmappe gelegt werden, die in einem grünen Ordner mit gelbem Rücken abgeheftet wird. Das hat Hans Zippert äußerst präzise fantasiert. Den genauen Blick auf die Wirklichkeit, und zwar durch schöne Worte, hat Lynn Hirse in der Taz praktiziert. Und so ruft sie zum Abschluss ihrer Kolumne den Lesern zu: Bleiben Sie aufmerksam,